Eine Botschaft für euch heute. Die Lieder haben es angekündigt, Wolfgang hat es gesagt. Jesus liebt dich. Amen. Ja, es ist diese Botschaft, die wir so oft hören, die wir doch in unserem Glaubensleben vielleicht auch von Anfang an immer uns sehr hoch geschrieben haben und im Bewusstsein, Jesus liebt mich. Aber vielleicht sind wir auch ganz schnell dabei, dass es so zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, dass Jesus mich liebt. Ich denke, wenn wir jetzt auch heute die Kinder mal herholen würden, die wissen sofort die richtige Antwort, wenn ich sie frage, wer liebt dich? Würde auf jeden Fall kommen, Jesus. Ja, wir impfen die Kinder schon so richtig ein und sie werden damit großgezogen, dass Jesus sie liebt. Aber es geht auch um viel mehr, dass man es nicht nur weiß, sondern es geht darum, dass wir es in unserem Herzen aufgenommen haben, dass wir es verstehen, warum liebt Jesus mich überhaupt und was für eine Bedeutung hat es für mich. Danke. Es ist mir wichtig, dass wir verstehen und uns bewusst werden und es wirklich in unserem Herzen reinkriegen, Jesus liebt mich. Und das ist die Botschaft, die ich heute euch weitergeben möchte. Eine Botschaft, die vielleicht sogar die ultimative Botschaft ist, um was es überhaupt geht in unserem Leben. Jesus will Gemeinschaft mit dir haben. Jesus will Gemeinschaft mit mir haben. Und es ist ihm so wichtig, dass er alles auf sich genommen hat. Es war ihm ein Herzenswunsch, dass er alles getan hat, um diese Gemeinschaft mit uns halten zu können. Ich gehe mit euch nicht ins Neue Testament, ich gehe in das Alte Testament. Ganz am Anfang, 1. Mose. Als alles begann. Gott schuf diese Erde. Gott schuf alles, was darin sich befand. Wasser, Luft, Erde, Lebewesen, Pflanzen. Und alles, was er gemacht hat, kam immer mit dem Satz dazu, alles ist gut. Bis auf den Menschen, den er am Schluss gemacht hat. Und da sagte er, und das ist sehr gut. Es war die Krönung, es war die Krönung seiner Schöpfung, es war die Krönung, was er da einen Abschluss gefunden hat. Und genau mit diesem Menschen hat er den Plan, Beziehung zu halten. Genau mit diesem Menschen hat er sich getroffen in dem Garten. Sie haben miteinander gesprochen, sie haben Austausch gehabt. Er gab dem Menschen einen Verstand, er gab einen freien Willen, eine eigene Entscheidung. Und es war eine Kommunikation zwischen ihnen. Aber wir wissen, es ging weiter und es war nicht alles so in Ordnung. Und es kam der Tag, als Adam es nicht geschafft hat, seine Frau vor dem Sündenfall zu bewahren, sondern sie sind beide der Schlange erlegen. Die Schlange, die eine Lüge erzählt hat, die angefangen hat, die Wahrheit Gottes zu verdrehen, zu hinterfragen, in einer Art und Weise, wo der Mensch den Schutz und das Vertrauen zu seinem Schöpfer verloren hat, aus eigenen Stücken heraus. Und sie haben von diesem Baum gegessen und sie haben gemerkt, da passt was nicht mehr, es ist irgendwas nicht in Ordnung. Und trotzdem, Gott macht sich an demselben Tag, an demselben Abend auf den Weg, weil er wollte die Gemeinschaft trotzdem halten. Er macht sich auf den Weg, er sucht die Menschen, er macht sich auf die Suche nach ihnen. Und das zeigt, was von Charakter Gottes dahinter steckt. Er sehnt sich nach uns, obwohl er wusste, dass da was nicht richtig war, dass da was nicht gepasst hat. War es ihm wichtig und er suchte nach ihnen. Und als er sie gefunden hat, musste er feststellen, dass etwas, oder hat er sie auch direkt darauf angesprochen, hat gemeint, hey, was ist los? Was habt ihr dort? Und er hat festgestellt, sie haben sich bekleidet. Sie haben sich geschämt. Und das war der Bruch. Das war der Bruch des Vertrauens zwischen dem Menschen und Gott. Das Vertrauen zu ihm war weg. Und das Vertrauen war eigentlich nur deswegen weg, weil der Mensch sein eigenes Ego gelebt hat. Weil der Mensch gemeint hat, ja, ich weiß es besser. Hab doch den Verstand. Ich habe doch die Weisheit. Und deswegen brauche ich Gott vielleicht in dem Moment gar nicht. Die Bibel spricht von diesem Moment von Sünde. Von Sünde, was uns von Gott trennt. Und Gott war in dem Moment das allererste Mal gezwungen, Blut zu vergießen. In Form eines Felltieres, weil wir lesen später, und er bekleidete sie mit einem Fell. Dieses Fell lag nicht irgendwo rum, zufällig, und Gott hat es aufheben können, sondern nein, das war das erste Opfer, was für die Menschen erbracht wurde, damit sie sich bekleiden können, damit die Schuld bildlich erstmal bedeckt wurde. Diese Scham, die dahinter steckte. Und für uns, für Gott war das nicht der Moment, dass wir sagen, okay, Kapitel beendet. Gott hatte einen Plan mit uns Menschen. Gott hatte eigentlich eine Vision. Dieser Teil A hat nicht funktioniert. Jetzt machen wir Teil B oder C, D, wie viele Anläufe auch immer. Wir machen neue Menschen. Nein, er nahm genau diesen Mensch weiterhin und sagte, und ich habe jetzt hier eine Lösung und die werde ich weiter vollziehen. Es war nicht das Ende für uns Menschen. Es war nicht das Ende, dass wir mit Gott nicht mehr in Verbindung treten konnten. Weil er war darum bemüht. Gott war bemüht zu sagen, ich möchte diese Beziehung mit uns Menschen wieder oder mit diesen Menschen wieder aufbauen. Und ich stelle mir immer wieder die Frage, warum? Was bewegt Gott, dass er überhaupt diese Beziehung wieder aufbauen möchte? Was muss da dahinter stecken? Und es hört sich so banal an. Aber die Antwort kann nur sein, dass er uns liebt. Nur was ich liebe, versuche ich zu gewinnen. Nur was ich liebe, möchte ich Verbindung halten. Wenn mir jemand egal ist, dann und er mich dementsprechend kränkt, verletzt, stehe ich eher drüber, wie wenn eine Verletzung passiert von einer Person, die mir sehr nahe steht. Und so ging es Gott. Gott möchte diese Beziehung zu uns Menschen. Aber diese Beziehung war erstmal nicht möglich durch unsere Sünde, durch dem Fall, dass der Mensch egoistisch und auf sich selbst geachtet reagiert hat. Und diese Verbindung war damals nicht möglich und ist heute noch nicht möglich. Weil Licht und Dunkel kommen nicht zusammen. Ich kann in einem Raum nicht gleichzeitig Licht und Dunkelheit haben. Eins von beiden ist immer nicht da, wenn das andere da ist. Okay, ihr habt es verstanden? Und so ist es mit Gott auch. Gott sagt, ich bin das Licht und vor mir weicht die Finsternis. Aber wenn das Licht kein Zentrum oder keinen Raum bekommt, ist Finsternis da. Und Gott entwickelte oder hatte diesen Rettungsplan, eine Lösung, wie wir Menschen diese Dunkelheit verlassen können. Wie wir in das Licht treten können. Und diesen Plan teilte er von Anfang an auch wieder Adam mit. Und wir können das lesen in 1. Mose 3, Vers 15. Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Damit meinte er die Schlange mit dem Du. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Das war die erste Andeutung darauf, dass Gott seinen Sohn schicken wird. Sehr vage, sehr verallgemeinert, spricht er von den Nachkommen, die Frau gebären wird. Aber wenn wir dann den Stammbaum lesen, den Jesus hatte, wissen wir, woher auch, oder wo er dann auch endet, dieser Stammbaum bei Adam. Und es geht darum, dass er die Schlange in den Kopf zertreten wird. Gott muss sich von der Sünde distanzieren. Ein Zustand, den wir als Menschen selber verursacht haben. Und es war unmöglich für Gott, diesen Vertrauensbruch zu ignorieren. Es war für ihn unmöglich zu sagen, ja, ich schaue darüber hinweg. Und trotzdem gab er die Hoffnung nicht auf. Er hatte die Lösung schon im Blick, um die Menschheit zu retten. Und er gab dieses Wissen und seinen Plan komplett im alten testamentlichen Zeiten, gab er das wieder. Wir lesen das in den Propheten, wir lesen das in den Psalmen. Und alle Vorhersagen und alles, was dort stand, wie dieser Rettungsplan aussieht, wer kommen wird, stellvertretend, um unsere Schuld zu sühnen und unsere Schuld dementsprechend auf sich zu nehmen, trat eins zu eins ein und wurde alles im Neuen Testament erfüllt. jegliches Detail. Das war kein Zufall, das war Gottes Plan und Gottes Voraussicht. Aber was für ein Aufwand. Wir reden jetzt über eine Zeitspanne von mehreren tausend Jahren. Und was für eine Liebe zu uns Menschen bringt Gott da auf. Menschen, die so wenig übrig haben für ihn. So wenig Beziehung zu ihm eigentlich wollen. Früher wie auch heute. Wir Menschen haben es oder finden es nicht nötig, dass wir Gott brauchen. Und Gott zieht es trotzdem durch. Gott ist treu und Gott bleibt dran an seinem Plan und sagt, nein, ich halte dran fest. Egal, was wir an den Berichten kennen aus dem Alten Testament, wie oft Gott immer wieder doch gehofft hat, jetzt haben sie es doch vielleicht mal kapiert, dass Propheten was weitergegeben haben. Und die Menschen drehen sich immer selber wieder um sich rum, der eigene Gedanke. Und es kommt vielleicht der Moment, wie ich mir so auch selber vorgestellt habe, ganz bildlich und fiktiv im Kopf, wie sich so ein Gespräch zwischen Gott und Jesus, seinem Sohn, entwickelt und stattgefunden hat im Himmel. Kurz bevor er ihn auf die Erde schickt und sagt, Jesus, ich habe was vor mit dir. Und er erklärt ihm so den Plan, wie er auf die Erde kommen soll, Mensch wird, wie er Gutes tun wird für die Menschen und schlussendlich durch die Menschen wieder sterben wird. Und Jesus wird immer deutlicher und merkt, was da auf ihn zukommt und merkt, dass das alles gar nicht so einfach sein wird vielleicht. Er wird die Herrlichkeit Gottes verlassen müssen. Das Familienanwesen, alles was so um ihn herum ist, prachtvoll, majestätisch, ehrenvoll, alles was da so um ihn herum ist, wird er verlieren. Er wird schutzlos sein, als kleines Kind, dem Menschen völlig ausgeliefert, in der Hoffnung, dass die ihn überhaupt betreuen, aufnehmen. Und egal, was er tut, egal, wie viel Gutes er getan hat, ob er sie geheilt hat, er hat die Menschen versorgt, ganz praktisch, die Menschen werden am Schluss nichts anderes tun, als ihn umzubringen. Und dieses Ergebnis und dieses Ende für ihn erstmal ist der einzige Grund. Und das Ganze muss er erleben, weil sein Vater, unser Vater, so ein großes Verlangen an uns Menschen hat. Weil wir so ihm am Herzen liegen. Und wir dürfen uns fragen, was für Aussichten sind es für Jesus? Was für Aussichten ist es aber auch aus der Sicht Gottes? Aus meiner Sicht völlig unverständlich. Wie kann ein Vater so opferbereit sein, seinen eigenen Sohn herzugeben? Nur um die Menschen zu gewinnen. Nur um den Weg zu ihm wieder frei zu machen. Sein Sohn, der stellvertretend für uns sterben muss. Und es zeigt mir, wie Gott radikal ist, wie Gott wirklich konsequent und schlussendlich, was für eine absolute Liebe Gott für uns Menschen hat. Eine Liebe, die in keinster Weise für uns Menschen rational ergreifbar ist, erfassbar ist. Weil wir mit unserem doch dann wieder beschränkten menschlichen Verstand das nicht nachvollziehen können. Und es auch niemals so weit kommen lassen könnten. Jesus wurde Mensch. Er lebte unter ihnen und der Zeitpunkt seiner Bestimmung rückte immer näher. Und wir kommen an einen Abschnitt in seinem Leben, in dem er vielleicht gerade auch noch im Gespräch an seinen Vater gedacht hat, wie er an dieser langen Tafel saß und er gehofft hat, dass es gar nicht so weit kommen wird, dass er vielleicht nicht sterben muss. Wir lesen die Ereignisse in den neuen Evangelien, Lukas 23. Und gleichzeitig aber auch im Lukas 22, wie er im Garten Gethsemane drin sitzt oder kniet und er fleht und er ringt mit Gott und sagt, Vater, willst du, so werde ich diesen Kelch nehmen. Und ich glaube, das ist so der entscheidende Punkt. wo wir uns ganz bewusst werden müssen. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus hat gerungen. Und er hat gehofft, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt. Und trotzdem, dass er sich so bewusst war, dass alles, was auf ihn zukommen wird, ihm irgendwo schon bekannt war, war es für ihn nicht selbstverständlich. Und ich ertappe mich selber, wie oft ich da über diese Verse drüber lese, wie oft ich in dieser Gefahr stecke, es als Normalste der Welt zu sehen. Ja, natürlich, es war Jesus. Jesus, Sohn Gottes, ist für mich gestorben. Er ist wieder auferstanden. Das ist ja auch mein Glaube. Aber mir ist wichtig zu verstehen, wie kostbar das Ganze überhaupt war. Wie viel Überwindung es auch trotzdem Jesus gekostet hat. Und was für ein wichtiger und kostbarer Akt es der Liebe Gottes damals, aber auch heute für uns ist. Was es ihnen gekostet hat. Und dass wir es nicht als Nebensache abstempeln und es nicht als das Normalste der Welt sehen. Jesus stand im Garten, oder er kniete im Garten und er hat gerungen. Und in der Nacht kamen die Soldaten, die schwer bewaffnet ihn verhaftet haben. Heimlich, als dass es keiner mitbekommt so wirklich. Wie ein Schwerverbrecher. Und wir wissen, wie es dann das Martyrium losging. Einerseits seelisch, aber auch körperlich. Er war den kompletten Grausamkeiten ausgesetzt. Einen kompletten menschlichen Sadismus. Wo wir heute, wenn wir das in irgendwelchen Nachrichten lesen würden, was Menschen dadurch machen würden, wir würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Jesus hat es erduldet. Und wir sind in dem Moment, wo die Macht der Finsternis so langsam sich ausgebreitet hat. Diese Schlange, die Menschen gefangen gehalten hat, der Biss in diese Verse. Die Menschen hatten Macht über ihn. Und Jesus, der mittendrin stand, in der Geißelung, in der Folter, kam vielleicht auch der Gedanke auf, ich wurde gerade verraten von einem meiner Getreuen. Einer, der die ganze Zeit bei mir stand. Was sind das eigentlich für Heuchler? Und ich hab's doch gewusst, die Menschen werden sich nie ändern. Und für euch soll ich jetzt sterben? Sie verspotten ihn später, schlagen, Lästerungen. Er wurde der Obrigkeit vorgeführt, die ihn dann zum Tode verurteilt hat, trotz erkennbarer Unschuld. Es war ein absolutes Fehlurteil. Aber die Massen kröhlten, sie wollten seinen Tod. Und so viel Hass und Ablehnung, die Jesus dort gespürt hatte, unvorstellbar, nicht nachvollziehbar. Ja, wirklich schon diabolisch irgendwo. Es ging weiter. Er hat eine Krone bekommen. Er war ja der König der Juden und die Dornenkrone wurde ihm angepasst, auf den Kopf gedrückt. Ausgepeitscht, angespuckt, gedemütigt. Man hat ihm seine Kleider entledigt. Und sie schlugen den geschändeten, zermahlenen Körper schlussendlich ans Kreuz. Wie ein Verbrecher, wie einer, der es nicht anders verdient hat. Und wenn man diese ganze Geschichte durchliest, diesen ganzen Leidensweg Jesu, hofft man auch irgendwann, Mensch, wo ist das Happy End? Wo ist die Rettung? Wann kommen die himmlischen Herrscher? Wann kommt Gott, der sich hier präsentiert, schickt die Kavallerie von Engeln los und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und das, was ihr hier gerade macht, könnt ihr mit jedem machen, aber nicht mit ihm. Diese Demonstration Gottes bleibt aus. Und man fragt sich, Mensch Gott, das wäre doch das Ereignis gewesen, damit jeder kapiert, wer bist du? Jeder könnte dadurch verstehen. Aber nicht bei Jesus. Er ließ es alles mit sich geschehen. Wie ein willenloses Lamm, was zur Schlachtbank geführt wurde, nahm er diesen bitteren Kelch seines Vaters und hat ihn ausgetrunken bis zum Schluss, bis zu seinem Tod. Und es musste diese einmalige Sache geschehen. Es musste Diese Kluft zwischen Menschen und Gott konnte nur geschlossen werden durch dieses eine Opferlamm, durch dieses vollkommene Opfer, was durch seinen Sohn präsentiert war. Dieses makellose, unschuldige Opferlamm konnte nur dazu bewegen, dass der Weg wieder frei zum Vater war. Es gab keine andere Möglichkeit. Die Bibel spricht, wir Menschen sind Sklaven der Sünde. Und um diese Sklaven zu befreien, um diese Sünde wegzunehmen, musste dieses eine Opfer vollzogen werden. Nur somit war der Weg zu Gott und Vater offen. Und diese Bestätigung zeigte sich im Tempel. Diese Bestätigung, wie der Vorhang zerriss von oben nach unten. Dieser Vorhang war als Trennung zwischen dem Menschen und dem Allerheiligen. Keiner konnte einfach so zu Gott treten. Aber wie Jesus starb und der Vorhang riss, war es vollbracht. Und es war vollbracht in dem Moment. Und es gab keinen Sieg der Finsternis. Im Gegenteil. Das war der absolute und die einmalige oder das Besiegen der Finsternis. Und wir Menschen hatten die Möglichkeit, wieder Gemeinschaft zu Gott zu haben. Und dafür gab er seinen Sohn hin. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht seinen Sohn hätte wieder auferstehen lassen. Um den Tod zu besiegen und zu sagen, ja natürlich, ich bin der Allmächtige. Ich habe die Hand über Leben und Tod. Und der Teufel hat kein Anrecht. Ich denke, das ist genauso wichtig und entscheidend, dass wir diesen Gedanken mit dabei haben. Der Satan ist da. Er existiert. Aber er hat keine Macht über uns, wenn wir in Gottes Hand sind. Wenn wir die Liebe Gottes annehmen. Jeder darf zu ihm kommen. Jeder hat die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte deine Liebe erfahren, weil Gott streckt dir seine Hand aus und er sagt, hey, die Hand ist da, nimm sie. Auch zu Corona-Zeiten streckt Gott die Hand aus und sagt, ich darf dir die Hand geben, du darfst sie nur entnehmen. Und ich glaube, das ist so gut zu wissen. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist die Kernaussage. Und jeder, der lang genug im Glauben steht, hat es wahrscheinlich schon sehr oft gelesen. Lasst es aber in euch stärker werden, verwurzeln. Wir gehören ihm, wenn wir die Hand ergreifen. Wenn wir dieses Liebesangebot Gottes annehmen, wenn wir dieses Gnadengeschenk annehmen. Ohne Jesus, ohne Gott, leben wir Menschen einfach nur unser eigenen Ego aus. Das ist grundsätzlich nicht schlimm. Ich denke, auch keiner von uns, der hier sitzt, hat wirklich was gravierend Schlimmes getan. Aber wir bestimmen unser eigenes Leben ohne Gott. Wir bestimmen darüber, was in unserem Leben passiert und lassen Gott außen vor. Gott, der sowas Gutes für uns vorhat. Gott, der einen Plan hat für uns, einen Plan für unser Leben. Der dich gemacht hat. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt auf dieser Welt leben, ist die Gemeinschaft mit Gott. Das lesen wir im Alten Testament. Er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Jesus steht vor deiner Tür. Jesus steht da und sagt, ich klopfe an, mach mir auf. Und wenn du das noch nie getan hast, dann öffne die Tür. Bitte ihn hinein. Wenn du die Türe zulässt, er wird nicht mit dem Rambock kommen. Er wird die Tür nicht aufbrechen. Er wird sich nicht aufzwängen. Er lässt unseren freien Willen. Er lässt unsere freie Entscheidung. Er will aber klare Bedingungen. Auch für das, dass er uns nicht aufzwängt, sagt er aber ganz eindeutig und ganz klar, entweder bist du für mich oder du bist gegen mich. Es gibt keinen dazwischen. Du entscheidest dich für mich, dann bist du auf meiner Seite und ich habe Gemeinschaft mit dir, hier auf dieser Erde und in Ewigkeit. Oder aber du entscheidest dich nicht für ihn, du möchtest neutral bleiben. Schlussendlich entscheidest du dich gegen ihn. Und schlussendlich wirst du hier auf dieser Erde vielleicht ein angenehmes Leben führen können. Ein Leben, welches dich, ja, jetzt nicht wirklich groß, ja, schlecht leben lässt, finanziell, gesundheitlich. Aber spätestens in der Ewigkeit werden dir deine Augen geöffnet. Und in der Ewigkeit werden wir sehen, was es uns doch bringt, Gemeinschaft mit Gott zu haben, jetzt schon oder eben nicht. Es wird kein Zwischendrin geben für Gott. Und so wie wir heute hier sitzen, wo ich euch doch sehr einschätze, die Liebe Gottes schon erkannt habt, dann behaltet es nicht für euch, diese Botschaft. Bringt es hinaus. Die Menschen warten darauf. Sie haben einerseits auch das Anrecht darauf, es zu erfahren. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass wir hinausgehen und es weitergeben. Die Liebe Gottes ist ein Geschenk und wir sollen dieses Geschenk weitergeben. Diese Liebe hat Jesus alles gekostet. Mensch werden, sich schutzlos und freiwillig in Menschenhand zu begeben, seine Würde zu verlieren, Schmerzen, die er erduldet hat und zu allerletzt sein Leben. Und dieses Geschenk bekommen wir kostenlos. Nimm diese Liebe an. Nimm es nicht als Selbstverständlichkeit oder wirklich Nebensächlichkeit, sondern es ist ein kostenloses Geschenk, welches wir bewusst aufnehmen und wahrnehmen sollen und müssen. Er schenkt es dir. Und es ist auch die einzige Möglichkeit, in Gottes Herrlichkeit zu gelangen, zu ihm zu kommen. Der Weg ist frei. Wir dürfen es annehmen. Und wie gesagt, es wird der Moment in unserem Leben kommen. Da ist die Zeit auf dieser Erde für uns vorbei. Und es kann uns keiner garantieren, es kann keiner sagen, dass wir noch in der letzten Situation die Möglichkeit haben, uns für Gott zu entscheiden und Gottes Geschenk anzunehmen. Und somit sei dir gesagt, es wird keine zweite Chance geben, es wird keine zweite Möglichkeit geben. Wenn die Zeit um ist, ist sie um. Und dann liegt es daran, habe ich dieses Geschenk angenommen oder nicht. Warte nicht. Und egal, wie oft du dieses Geschenk schon angenommen hast und es dir immer wieder neu bewusst wird, er steht zu seinem Wort. Er nimmt die Sünde, das, was in unserem Leben nicht so läuft, das, was nicht gut läuft. Kleinigkeiten, wie aber auch große Dinge, er nimmt sie auf sich. Dafür ist er gestorben. Und er wirft sie an die tiefste Stelle des Meeres, sagt die Bibel. Dort, wo keiner mehr hinkommt. Dort, wo keiner mehr darüber sprechen kann, weil es keiner mehr sieht und weiß, dass es dort ist. Und ich kann dich nur ermutigen, mach diese Erfahrung. Was können wir schon verlieren? Wenn du den Ist-Zustand deines Lebens jetzt hernimmst und du noch nicht die Erfahrung Gottes hast, mit Gott zu leben. Es kann entweder gleich bleiben, aber ich kann dir sagen, es wird nur besser werden. Versuch es. Er wartet. Er streckt heute die Hand aus, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Amen.